Liebe Sangha, heute ist Samstag, der 11. April 2026 und wir haben uns versammelt im Achtsamkeitszentrum in München. Ja, das Thema, wie schon gehört, ist Hoffnung, vielleicht ganz genau Hoffnung, Hindernis oder Kraftquelle. Und vielleicht ganz kurz, wie ich darauf gekommen bin, auf dieses Thema. Das ist nämlich schon ungefähr ein Jahr her und das war in der Online-Sangha. Da ist das einmal so aufs Gespräch, ist so draufgekommen auf Hoffnung. Und ja, ist das jetzt was Gutes in unserer Praxis oder eher was weniger Gutes? Und ja, das ging dann noch ein paar Mal dahinter her dann auch. Und es gab so zwei verschiedene, sage ich mal, Meinungen. Gibt es mal die eine Meinung, dass Hoffnung eher ein Hindernis ist in unserer Praxis. Und dann viele andere haben dann aber gesagt, ja, aber Hoffnung brauche ich doch. Und ohne Hoffnung, da geht es doch gar nicht. Ja, und seit dem Abend war es so, dann immer, wenn ich was gelesen oder gehört habe, und unter anderem, wie wir heute haben wir es, glaube ich, doch, war auch dabei, genau, in der 9. und sonst in der 5. da kommt eben auch der Satz vor von Thay, also in der 4. von den 5 und 9. der 14 Achtsamkeitsübung, da heißt es dann auch, ich lese mal vor, bin ich entschlossen, wahrhaftig zu sprechen und Worte zu gebrauchen, die Vertrauen, Freude und Hoffnung wecken. Und da dachte ich, ja, das meint der Thay jetzt auch, ist das was Positives oder eher negativ? Und seitdem habe ich mich halt auf die Sammlung gemacht oder auf die Suche gemacht und alles gesammelt, was ich irgendwie dazu gefunden habe zum Thema Hoffnung. Und es war tatsächlich jede Menge, es war sehr viel. Und interessanterweise auch von Thay selber in beide Richtungen. Also in manchen Stellen hat man Themen gesehen, wo er auch sich für die Hoffnung ausgesprochen hat und für andere, wo er eher gewarnt hat davor. Und das hat mich natürlich einigermaßen verwirrt. Und ja, ich wollte es zuerst einmal hier in dem Vortrag in so einer klassischen Kontra- und Pro-Analyse mal darstellen, so ganz sachlich und systematisch. Und ja, von der Gliederung habe ich es einmal beigehalten, aber zwei Vorbemerkungen möchte ich noch machen, bevor wir tiefer einsteigen. Und die eine ist vielleicht die wichtigste, was ich nicht möchte. Bei diesem Pro und Contra, das verleitet immer dazu, dass man Partei ergreift. Und der eine ist eher dafür und der andere ist dann gegen und dann gibt es eher Konflikt oder man ist eben einseitig. Und das haben wir heute auch gehört in die Achtsamkeitsübung, dass Thay uns empfiehlt, eben nicht Partei zu ergreifen, sondern ja, hier einfach einmal offen sich das anzuhören. Und ich werde zum Schluss auch nochmal draufkommen, die Auflösung von den beiden ist quasi meine Empfehlung, das als Werkzeug zu verwenden. Je nach Einsatzfall oder je nachdem, wie es einem geht, die Hoffnung einmal bewusst einzusetzen oder auch einmal bewusst fahren zu lassen oder gehen zu lassen. Ja, das wollte ich doch gerne als Vorbemerkung machen. Ja, weil ich auch selber gemerkt habe, ich bin auch selber immer wieder mal so in die eine und die andere Richtung gegangen und das tut aber dem Thema dann nicht gut. Ja, und die zweite Vorbemerkung ist, dass ich gemerkt habe, immer wenn man so von dem Begriff Hoffnung liest, dass es auch irreführend sein kann und dass es vielleicht hilfreich sein könnte, wenn man die Begriffe ein bisschen schärft. Und ich habe da zweimal als Vorschlag, und zwar für die eine Art von Hoffnung, wenn man so eher passiv auf was wartet, dass in der Zukunft alles besser wird, sage ich mal, ein bisschen überspitzt. Das würde ich mal vorschlagen, so als anhaftende Hoffnung zu nehmen. Man könnte auch sagen, passive Hoffnung wäre vielleicht sogar noch besser. Weil die andere Art ist eben die aktive Hoffnung. Das ist die Hoffnung, wo einem die Hoffnung Kraft gibt, dass man was tun kann. Ja, was das jetzt ist, da kann man dann jetzt gleich drauf. Ich schaue noch mal auf meine Unterlagen, dass ich so das Wichtigste habe. Ich glaube, das war's. Genau. Dann steigen wir gleich einmal ein mit einem Zitat aus teils, ja, ich würde mal sagen, grundlegendsten Büchern, wo sicher viele schon gelesen haben. Das ist das Ich pflanze ein Lächeln. Das Exemplar, was ich habe, ist von 1992. Und da schreibt er, jetzt einmal als Auszug, da wir uns an unsere Hoffnung für die Zukunft klammern, richten wir unsere Kräfte und Fähigkeiten nicht auf den gegenwärtigen Moment. Die Hoffnung wird zu einer Art Hindernis. Wenn du die Hoffnung sein lassen kannst, wirst du dich gänzlich auf den gegenwärtigen Moment einlassen können und die Freude entdecken, die schon hier ist. Ja, und noch ein Satz war da dabei. Wer passiv auf das Königreich Gottes in der Zukunft hofft, verpasst die Freude, die bereits hier ist. Und ja, wie ich das hier so gelesen habe, dachte ich, ja, Tai ist also strikt, ich sage mal, auf der Kontraseite, dass er sagt, Hoffnung, lass das los, lass das fahren. Das Wichtige ist ja die Achtsamkeit, das sagt er immer. Und Achtsamkeit heißt, auf das Hier und Jetzt achten, was man jetzt gerade spürt. Ja, und das war also eine der Fundstellen, die ich gemacht habe. Und ich habe da auch noch eine kleine Geschichte von mir selber. Manche kennen es vielleicht schon, manche noch nicht. Das war einfach, wie ich diese Art tatsächlich, ja, sehr hilfreich anwenden konnte. Das war die Zeit nach meiner Scheidung, also wie meine Frau mich verlassen hat. Ich war damals am Boden zerstört. Quasi 10 Jahre lang war ich, ja, ist nicht besser geworden. Ich war völlig verzweifelt und habe dann so im Jahr 2000 das erste Mal ein Buch von Tai in die Hände gekriegt. Und vorher hatte ich auch schon viele Bücher gelesen. Ich war also Stammkunde beim Hugendubel in der Selbsthilfeabteilung. Da gibt es ganz viele Bücher und ganz toll. Und ja, in dem Jahr habe ich mir eins von Tai gekauft. Und weil halt die letzten nicht so funktioniert haben, habe ich schon die Einstellung gehabt, das probieren wir jetzt einmal aus, was die da so schreiben. Und dann habe ich von Tai so gelesen, Achtsamkeit und ja, Ding und so, okay. Dachte mal, das teste ich jetzt mal und wo könnte ich das ausprobieren? Also es muss schon was Besonderes sein, was ich sehr ungern mache. Und ich habe ja einen Wohnwagen, übrigens in Utting am Ammersee, am Campingplatz und Bauerplatz. Ja, und da ist es so, da ist schön an einem Wohnwagen ist, man hat eine Toilette innen drin, wunderbar. Der Nachteil ist, man muss die, wenn die voll ist, ausleeren, die Toilette. Und gerade im Sommer ist es halt einmal körperlich, man muss das da rausziehen und dann habe ich so ein Wägelchen und dann gibt es da so ein Gebäude und wenn man das da reinschüttet, also den Duft, den will ich jetzt gar nicht näher schildern. Also es ist so die unangenehmste Arbeit an so einem Campingplatz. Und da dachte ich, da probiere ich das jetzt einmal aus von Tai, was er so sagt mit seiner Achtsamkeit. Ja, und der Hintergrund war eben, warum es auch diese 10 Jahre mir so schlecht gegangen ist, war dieses Gedankenkarussell, dass ständig so Gedanken in meinem Kopf drin waren, wie soll es denn weitergehen und jetzt bin ich geschieden und die Frau ist weg und wir hatten ein gemeinsames Kind, das sehe ich fast nicht mehr und ja, wie kann das weitergehen und ja, und tausend so Gedanken sind in meinem Kopf rum und immer wieder bin ich schuld und was hätte ich anders machen können? Also da war ich in der Vergangenheit und dann wieder in der Zukunft und ja, und dann dachte ich, jetzt probiere ich mal diese Achtsamkeit. Und habe dann diese Toilette da rausgezogen, ganz achtsam mich hingestellt, darauf geachtet, wie schwer die ist, wie sich das anfühlt, in das Wägelchen reingehoben, bin dann zu Fuß, glaube ich, hat damals mit dem Wägelchen dann zu dem Raum, wo man das ausleert. Das ist so 150 Meter sowas entfernt. Und da wieder, man hebt das Ding dann raus und hebt so mit der Kante an die Schüssel, wo man das reinfüllt. Hab den Verschluss aufgemacht, den Verschluss hingestellt und ja, so wie ich es von Teil verstanden habe, habe ich das alles gemacht. Und runtergespült, wieder zugemacht und alles, was so zu tun ist, auswaschen. Und wie ich dann fertig war, habe ich gemerkt, das waren die glücklichsten Minuten in meinen letzten 10 Jahren. Was ich sonst, das war die schlimmste Tätigkeit, dieses Klo auslernen auf gut Deutsch, gell? Und da ist mir so gut gegangen, weil ich habe, da war nichts Zukunft, Vergangenheit, da war nur noch das, was ich gerade mache. Und das hat mich tatsächlich überzeugt, dass ich bei dem Buch bleibe und mir von dem Autor noch mehr Bücher kaufe. Zur GRL bin ich leider erst später gekommen, das war 2007 dann. Ja, das kommt dann, ja, kommen wir später noch auch auf so ein Thema noch. Ja, aber das war schon mal der Einstieg. Und ja, damit kann ich das also voll bestätigen aus eigener Erfahrung, was Tai damals oder in seinem Buch geschrieben hat, dass die Hoffnung ja mich 10 Jahre nicht weitergebracht hat. Also ich habe 10 Jahre darauf gehofft, erstens, dass sie wieder zurückkommt, ist nicht passiert, gell? Dass ich eine andere finde, die genauso ist wie meine Frau, gell? Ist auch nicht passiert. Und ja, all das Hoffen hat nichts genutzt und kaum habe ich das Hoffen losgelassen, schon geht es mir gut. Das war Punkt 1. Vielleicht hören wir jetzt meine Glocke. Ja, auf meiner Suche nach Fundstücken zum Thema Hoffnung habe ich auch vom Jesche Riegel was gefunden. Der ist ja auch Mitglied im Intersein-Orden. Und ich habe schon diverse Retreats auch in Hohenau bei ihm besucht. Und auf YouTube unter anderem gibt es da eine geführte Meditation von ihm. Und da ist insbesondere dieser Satz: Hoffnung und Furcht sind derselbe Geisteszustand. Und wie ich das gelesen habe, einmal kam es natürlich gleich in meine Sammlung rein, aber erst einmal hört sich das komisch an, weil eigentlich denkt man, das ist ja völlig unterschiedlich. Wenn ich was hoffe, das ist was Positives und wunderbar. Und Furcht ist ja um Gottes Willen, gell? Hoffnung geht das Herz auf und bei Furcht wird es eng. Ja. Aber wenn man das in der Art sieht, was macht es mit dem gegenwärtigen Augenblick? Dann ist die Hoffnung, die richtet sich auf die Zukunft. Ich will, dass es da schön wird, dass alles gut wird. Und die Furcht ist, dass in der Zukunft schlecht wird. Und bei mir war es damals auch so in der ersten Zeit, da hatte ich mit dem linken Knie immer wieder Beschwerden, dass das Gehen wehgetan hat. Es war da beim Ammersee, war schon der Weg vom Wohnwagen zum See runter, da hat mir das Knie so wehgetan, da musste ich wieder umkehren. Also große Spaziergänge oder so ging da gar nicht. Und tatsächlich war da eben einmal die Hoffnung natürlich, dass es besser wird. Ich hatte Salben und alles Mögliche hergenommen. Aber es war genau die Furcht, war auch da, dass die Schmerzen immer so bleiben und vielleicht noch schlimmer werden. Und der Orthopäde, der hat schon gesagt damals, dass man das Knie zweimal quasi operieren kann und da ein neues Gelenk reinmachen kann. Aber nach zweimal ist vorbei und dann muss man es versteifen, das Knie. Und der hat gemeint, das wären so zweimal 10 Jahre und dann 20 Jahre und ich war damals 35. Dann habe ich so gerechnet, mit 55 habe ich dann wie so ein Pirat so, dann so ein steifes Bein. Gell? Und kein Sport und nichts mehr machen. Nein. Ja, und das war diese Furcht und diese Hoffnung, die sich so abgewechselt haben. Und beide machen mit dem Geist eben das, man fürchtet in der Zukunft, dass es da schlimmer wird. Oder es ist die Hoffnung, dass es besser wird. Aber von diesem Wegreißen vom gegenwärtigen Augenblick, da sind sich die beiden, ja, oder das ist die Gemeinsamkeit. Ja. Vielleicht noch was. Kleines Anhängsel, also dem linken Knie, den geht es halt wunderbar. Mit Qigong und alles, was ich gemacht habe, super. Und seit einem Jahr ungefähr macht allerdings das rechte Knie Probleme. Okay. Also in 10 Jahren reden wir nicht mehr drüber. Vielleicht hören wir noch mal eine Glocke. Ja, dann kommt das dritte Argument von der Kontraseite. Und das ist das, was mir persönlich am besten gefällt. Und zwar ist das eine Geschichte, die stammt von Hinerk Polenski, falls den manche kennen. Das ist also ein deutscher Zen-Lehrer. Und ja, der war auch lange und oft in Japan und hat auch so eine Art, so über Samurai zu erzählen. Und das ist eben eine Geschichte, wo es um einen Samurai geht. Und wer ihn vielleicht kennt, das war der berühmteste Samurai in ganz Japan, so in der Zeit damals, Miyamoto Musashi. Gibt es auch auf YouTube, gibt es viele Videos zu dem. Und über seine Lebensgeschichte, der war ursprünglich, war der so ein Ronin, habe ich gehört. Das ist so ein Samurai, der quasi frei ist und nicht einmal einen Kaiser zu dienen hat und er zieht so durch die Lande. Aber da gibt es wieder andere, die wollen sich mit ihm duellieren und die Frage, wer ist der Stärkere? Ja. Und das ist so sein Tagesgeschäft fast, sind einfach Duelle, wo es dann um Leben und Tod geht. Also die haben nicht nur so locker da mit dem Holzstab da, sondern die haben die scharfen Schwerter und ja, einer hat es überlebt. Gell? Und der ist in späteren Jahren, ist er aber dann, hat er sich völlig gewandelt, ist, ich glaube, sogar Zen-Lehrer oder so geworden. Auf alle Fälle hat er sich zurückgezogen, hat keine Kämpfe mehr gemacht und ich glaube, er hat sogar Bücher auch geschrieben. Und ja, und auf den bezieht sich jetzt da der Hinerk Polenski. Und ja, er hat da so diesen Spruch, Focus on your own death. Und er erzählt da, wenn also so ein Kampf angestanden ist auf Leben und Tod, hat dieser Miyamoto Musashi in der Früh meditiert, wie das, glaube ich, viele Samurais auch gemacht haben. Also Zen war da sehr beliebt, sage ich mal, oder gebräuchlich. Und der hat jetzt nicht, wie man es heute so von Sportlern kennt, da heißt es ja immer, visualisiert, dass ihr gewinnt und wie ihr als Sieger auf dem Treppchen steht oder so, sondern genau das Gegenteil. Der hat also da meditiert und hat sich vorgestellt, dass er gestorben ist, dass er sterben wird und dass er verletzt wird und an den Verletzungen zugrunde kriegen wird. Und wenn er dann aus der Meditation raus gegangen ist, hat er komplett alle Hoffnung weglassen, sondern war einfach, ja, wie man heute so sagt, im Hier und Jetzt, hat sich auf den Kampf konzentriert. Und ja, nachdem er alle überlebt hat, hat er wohl auch alle Kämpfe gewonnen. Und ja, man kann dann auch so drüber diskutieren und auch Hinerk erzählt da einiges drüber, was jetzt so der Hintergrund ist. Und das kann man tatsächlich auch heute quasi psychologisch erklären, wenn man in so einem Kampf drin ist, wo es ja um Bruchteilen von Sekunden geht, wo man reagieren muss. Wenn man da nur ein Zehntel, ein Bruchteil von der Sekunde abgelenkt ist, wenn man sich irgendwie Vorstellung macht, was mache ich, wenn ich jetzt gewonnen habe und wie glücklich bin ich da oder mache ich eine Feier oder so? Dann ist man ganz kurz abgelenkt und das kann dann mal so eine Summerei schon. Ja, kann den Kopf kosten sozusagen, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und Ja, im Kleinen habe ich tatsächlich das auch ausprobiert. Erst kürzlich, wirklich im Kleinen, aber immerhin. Ich hatte einen Zahnarzttermin gehabt. Und so für mich das Zweitschlimmste nach Klo ausleeren, das sind Zahnarzttermine. Immer wenn er dann doch was findet und irgendwann kommt bei mir, dass er so ein, also ein Weisheitszahn ist noch drin und dass ich vielleicht so ein Implantat mal brauche, weil der eine Zahn, da zieht sich das Zahnfleisch immer weiter zurück und so, aber er will gar nicht zu viel. Aber ich gehe da immer mit so einem ganz mulmigen Gefühl dahin. Und da habe ich gemerkt, wie genau das bei mir wieder kommt. Da kam so die Hoffnung, ah, der schaut rein und sagt, alles in Ordnung. Oder die Furcht, oh, da braucht es wieder eine OP und 3 Tage, ich habe das schon ein paar Mal erlebt. 3 Tage muss man dann kühlen am Dingens und einmal habe ich es vergessen, dann ist mir dann das so geschwollen und das ist hier so richtig runtergehangen und in der Nacht auch. Und also war die Furcht da, was ist, wenn er jetzt doch sagt? Und dann wieder die Hoffnung, ja, vielleicht geht da alles gut. Und dann habe ich an den Samurai gedacht. Da dachte ich, jetzt mache ich meinen Samurai. Und ja, genau, das gemacht, Hoffnung fahren lassen und automatisch ist die Furcht dann auch vorbei gewesen. Ich habe geschaut, was liegt an. Ich habe da hinzugehen, mich zu melden und dann zu warten und ja, den Mund aufzumachen. Mehr muss ich eigentlich gar nicht tun. Also habe es schon viel besser gehabt wie so ein Samurai. Muss nicht viel machen. Ja, der Ausgang, der ist fast nebensächlich. Also bei diesem Mal hat er gesagt, alles in Ordnung, kommen Sie in einem halben Jahr wieder. Aber das Tolle war, dass ich tatsächlich gemerkt habe, das funktioniert, was die Samurais da gemacht haben. In dem Moment, wo ich diese Hoffnung fahren habe lassen und die Furcht, ist mir einfach besser gegangen. Ich war nicht mehr belastet mit irgendwas. Ich konnte mich auf das konzentrieren, was anliegt. Und habe mich einfach viel leichter gefühlt. Ich wusste, egal was er sagt, okay, es ist, wie es ist. Ja, und vor der nächsten Glocke hätte ich noch die Frage, die ich mir hier so notiert habe. Eine rhetorische Frage, weil wir jetzt auch umschwenken von der Kontra- auf die Pro-Seite. Wenn wir keine hochtrainierten Samurai sind, was passiert mit unserem Geist, wenn wir die Hoffnung auf die Zukunft komplett loslassen? Und da hätte ich jetzt gerne Glocke. Ja, und dann fahren wir jetzt quasi in Gedanken von dem fernen Japan, fahren wir nach Vietnam. Und zwar in dem Krieg damals. Und ja, was Tai da so erlebt hat. Ich habe da ein Zitat mitgebracht, das ich gefunden habe in dem Buch Mein Leben ist meine Lehre. Gibt es sicher auch in anderen Büchern. Und ja, da beschreibt Tai eben, wie er in dem Dorf Tralok war. Und er hat damals diese Schule für Jugend und soziale Dienste gegründet. Und dazu ja, haben auch ganz praktische Sachen gehört. Und zwar ist das Dorf bombardiert worden. Und da gibt es auch eine Geschichte, dass die Amerikaner da vermutet haben, dass da Vietcong drin ist. Und vorsichtshalber haben sie das ganze Dorf bombardiert. Und die haben es aufgebaut mit diesen Sozialarbeitern. Da hat einfach das Anpacken auch dazu gehört. Sie haben den Dorfbewohnern geholfen, das Dorf wieder aufzubauen. Und kaum war es wieder aufgebaut, kamen schon wieder die Flugzeuge her und wumm und haben das wieder bombardiert. Und die haben es dann dreimal, hatten sie es wieder aufgebaut. Und dann kamen die Dorfbewohner voller Verzweiflung zu ihm hin und haben gesagt, lieber Tai, was sollen wir denn machen? Was empfiehlst du uns? Und dann soll er tief durchgeatmet haben und aber gesagt, baut das Dorf wieder auf. Und das haben sie auch gemacht. Und ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, wie oft es tatsächlich dann insgesamt bombardiert worden ist. Ich glaube sogar 7-mal. Also unvorstellbar. Und ja, und Tai hat eben nicht gesagt, so wie ein Samurai-Kämpfer, er hätte den Leuten auch sagen können, lasst alle Hoffnung fahren und es ist vorbei und es wird nie werden oder so. Sondern er hat ihnen eine Aufgabe gegeben, was zu tun. Er hat zwar auch nicht gesagt, hofft drauf, dass alles besser wird, dass sie diesmal nicht wiederkommen werden, die Amerikaner. Also das hat er auch nicht gemacht. Aber er hat ihnen quasi mit dieser Aufgabe was gegeben, dass sie sich, ja, dass sie eine Aufgabe haben, dass sie was tun können. So also ähnlich wie bei mir damals bei dem Toilettenausleeren. Ich habe mich ganz auf den Augenblick konzentriert. Und ich stelle mir vor, so ein Dorf aufzubauen, das ist ja durchaus eine komplexe Geschichte, wo alle zusammenhalten müssen und zusammenhelfen müssen. Und ja, er hat ihnen geraten, das Dorf wieder aufzubauen. Ja, bei der Geschichte hat Tai das auch verarbeitet zu einem Gedicht. Eins meiner Lieblingsgedichte. Und kann ich schon mal eine kleine Vorschau nach dem Vortrag, möchte ich wieder gerne ein Lied mit euch singen. Das kommt auch in der nächsten InterSign-Zeitschrift, die im Mai herauskommt, zu dem Thema Wut. Ja, ich glaube, da erzähle ich dann später was bei dem Buch. Wenn wir singen, dann. Das Gedicht heißt, ich halte mein Gesicht in beiden Händen. Nein, ich weine nicht. Ja, also, damit hat Tai quasi für sich selber, würde ich mal sagen, auch ja, sein Ringen in sich selber verarbeitet. Wir kommen dann nochmal zum zweiten Beispiel vom Tai, aber erst einmal würde ich noch mal gerne eine Glocke hören. Ja, ein Beispiel habe ich gerade gesehen, habe ich auch wieder mitgebracht von mir selber. Ja, bei mir ist so die aktuelle Lage auf der Welt mit all diesen Kriegen, muss man ja mittlerweile sagen, mit der Umweltzerstörung an jeder Ecke. Das ist was, was mich sehr stark ja, runterzieht, sage ich mal. Und ja, seit ich das von Tai eben so bewusst nochmal gelesen habe, versuche ich auch immer mehr, das auch bewusst einzusetzen. Quasi, dass ich Dinge mache, die einfach sinnvoll sind. Das ist bei mir zum Beispiel, habe ich Weihnachten angefangen, Videos zu machen mit Unterstützung von KI und verschiedenen anderen Tools. Eins gibt es unter anderem, da muss ich immer dran denken, wenn ich hier den Buddha sehe im Achtsamkeitszentrum. Das war so mein erster Versuch. Da habe ich das Foto genommen und als Anweisung dazu geschrieben, lass den Buddha von der Statue, von dem Podest runtergehen und nach draußen gehen. Und dann sieht man diesen hölzernen Buddha und wie er hier runtersteigt und dann ein paar Schritte macht. Und wenn ich ihn jetzt so sehe, dann schaue ich ihn mal an, ist er jetzt still oder bewegt er sich? Oder? Mir kommt vor, irgendwie lächelt er irgendwie besonders intensiv seitdem. Ja, also da mache ich gern so Videos, wo ich einfach helfen möchte, die Lehre noch weiter zu verbreiten und vielleicht ein neues Dharma-Tor aufzumachen. Aber auch so Dinge wie das Backen, was ich gerne mache, mit Vollkorn und mit Urdinkel. Dass ich quasi was tue, um die Natur zu schützen, um ja, den gesunden Anbau zu fördern von gesunden Nahrungsmitteln. Ja, und das mag vielleicht auch an den Kriegen nichts ändern, aber es gibt mir zumindest eine Möglichkeit, was zu tun, ganz konkret. Und ja, es hilft, sage ich mal, ein kleines bisschen. Ja, das war jetzt noch das Beispiel zum letzten, mit diesem Wiederaufbau des Dorfes. Und es gibt aber auch noch eine andere Gelegenheit, wo Tai auch wieder gefragt worden ist, wegen dem Krieg damals. Und da ist er gefragt worden, auch von seinen Schülern oder auch von diesen jungen Menschen: Tai, wird jemals der Tag kommen, an dem der Krieg vorbei ist? Und der Vietnamkrieg, ich weiß gar nicht, wie lange der gedauert hat, aber sehr lange. Ich kann mich nur so an meine Kindheit erinnern. Ich bin ja 62 geboren. Und im Fernsehen, da war immer Ho Chi Minh-Pfad und Bomben und Krieg. Und also das war sehr, sehr lange. Und Tai hat geantwortet: Meine Freunde, wir wissen, dass alles vergänglich ist. Und das gilt auch für den Krieg. Also er hat quasi eine, ja, ich sag mal, tiefe buddhistische Wahrheit geteilt. Das war eine der Erkenntnisse vom Buddha, die Vergänglichkeit. Ich glaube, das zählt auch als Dharma-Siegel. Die Vergänglichkeit. Und Tai hat diese Vergänglichkeit eben angewendet auf den Krieg. Er hat jetzt nicht gesagt, wann es vorbei ist. Das war nicht absehbar. Aber er hat gesagt, wenn alles vergänglich ist, dann ist auch der Krieg vergänglich. Irgendwann ist er auch vorbeigegangen. Und das Entscheidende war aber, dass in dem Moment hat dann Tai durchaus diesen Samen der Hoffnung genährt, dass die Menschen darauf hoffen, dass wirklich Frieden auch in Vietnam sein könnte. Ja, und dazu, ja, das Beispiel doch mit der Vergänglichkeit, das möchte ich doch noch teilen. Das war nämlich kurz bevor ich zur GAL gekommen bin, im Jahr 2006. Da ist nämlich auch mein Bruder gestorben, im Dezember war das damals. Und ja, das war absolut überraschend, das ging ganz, ganz schnell. Wir waren kurz vorher noch zusammen und auf einmal hörte ich aus dem Krankenhaus, in der Intensivstation, und er hat gesagt, der wird operiert. Und am nächsten Tag kam der Anruf vom Krankenhaus und ich kann reinkommen, wenn ich ihn noch eine Stunde lebendig sehen möchte. Und da bin ich hin und habe tatsächlich in den letzten 6 Stunden waren es dann begleitet noch. Habe jeden Atemzug mit ihm begleitet. Ja, und hinterher war in mir eine tiefe Trauer. Und da hat mir sehr geholfen ein Hörbuch. Ich hatte nämlich parallel, wie ich so die ersten Bücher von Tai gekauft hatte, hatte ich mir auch von Shunryu Suzuki was gekauft. Das kennen vielleicht auch manche. Ich hatte das Hörbuch gekauft, Zen-Geist, Anfängergeist. Und da gibt es insbesondere das Stück Nummer 9 da drin. Das hat den Titel Vergänglichkeit. Und das habe ich mir also hunderte Male angehört, in der Endlosschleife. Und ich habe gemerkt, dass allein durchs Anhören, dass das schon eine kleine Erleichterung bringt bei mir. Und da war unter anderem dieser Satz auch drin: Wir leiden nicht, weil die Dinge vergänglich sind, sondern wir leiden, weil wir daran anhaften wollen und uns gegen die Vergänglichkeit wehren. Also gegen. Und der Schlüssel ist also quasi, die Vergänglichkeit als solches ist weder gut noch schlecht, sondern die Frage, wie wir damit umgehen. Wenn wir uns an das klammern, was ist, sei es an die Hoffnung oder das, was ist, dann tut uns das nicht gut. Und wenn wir das aber akzeptieren, diese Vergänglichkeit, dass alles sich wandelt, wie auch das rechte Knie, das so lange gut war und jetzt macht es Schwierigkeiten. Und dann wird man innerlich frei und damit ist mir besser gegangen. Ja, dann hören wir noch eine Glocke. Ja, und unser Lehrer Tai hat dann auch noch eine gute Nachricht, so als letztes Pro-Argument hier. Er hat es auch wirklich die gute Nachricht genannt, und zwar die gute Nachricht des Buddha. Und das Besondere an Tai ist ja, dass er sich, auch wenn er sich manchmal so locker anhört, er bezieht sich immer ganz tief auf das, was tatsächlich Buddha damals gefunden und gelehrt hat. Und so hier eben auch auf die vier Achtsamkeitsübungen. Nicht die vier Achtsamkeiten, die vier edlen Wahrheiten. Entschuldigung. Auf die vier edlen Wahrheiten und insbesondere die dritte edle Wahrheit. Die erste edle Wahrheit ist ja die vom Leiden, dass es Leiden gibt. Die zweite, dass es Ursachen für das Leiden oder einen Weg zum Leiden gibt. Und dann spannend, die dritte edle Wahrheit ist eben, Glück ist möglich, formuliere es ich jetzt einmal. Ja, also dass auch Glück möglich ist. Und vierte edle Wahrheit, klar, ist der edle achtfache Pfad, das ist der Weg, der dahin führt dazu. Aber rein in unserem Zusammenhang jetzt mit der Hoffnung ist das quasi die Grundlage, die da der Buddha gelegt hat für diese Hoffnung, dass wir, sei es damals bei dem Krieg, dass man zwar einerseits die Vergänglichkeit, aber es ist die Grundlage, dass quasi so wie der Frieden möglich ist, ist auch unser eigenes Glück möglich. Es gibt einen Weg, der hinführt zu dem Glück. Es ist zwar nicht so, dass es automatisch ist, also man kann nicht die 8 Punkte einfach abhaken vom achtfachen Pfad und dann wäre alles gut. Es gibt auch vielleicht keine genaue Zeit. Aber es war quasi diese Feststellung, die Buddha gemacht hat, dass Glück möglich ist, ja, die auch mich dazu bewogen hat, damals tiefer einzusteigen in den Buddhismus, in die ganze Lehre. Und es ist auch, da sind wir wieder vorne bei dem Punkt gegen die Verzweiflung, weil wenn man nur bei der ersten edlen Wahrheit hängen bleiben würde und meint, es ist alles schrecklich, so wie es ist, und Leben ist Leiden. Und das waren so meine 10 Jahre, so in die 90er Jahre war das so mein Geisteszustand. Aber wenn ich da jetzt geblieben wäre, ja, dann wäre ich entweder heute noch in dem Geisteszustand oder wäre gar nicht mehr da. Ja, aber Buddha und eben Tai hat gesagt, es gibt eben die gute Nachricht, dass auch das Glück möglich ist. Und das heißt, die Hoffnung ist durchaus begründet. Und die Vergänglichkeit ist nicht nur negativ, dass sie alles schlechter macht, dass die Knie wehtun, sondern es kann auch, oder es ist sogar Voraussetzung dafür, dass das Glück möglich ist, nur dadurch, dass es überhaupt Vergänglichkeit gibt. Ja. Dann vor dem Abschluss würde ich dann schon noch mal gern eine Glocke hören. Ja, wir haben also jetzt, ich habe mal 3 Punkte habe ich gesammelt als Kontrathemen, 3 als Pro-Themen. Wir haben also vom Samurai gehört, wie gut es sein kann, die Hoffnung komplett fahren zu lassen und sich in den Kampf zu stürzen. Oder auch in der aktiven Hoffnung, das Dorf wieder aufzubauen. Ja, die Vergänglichkeit, die dritte edle Wahrheit. Also es gibt 3 gute Argumente dafür, Argumente dagegen, die aktive Hoffnung, die passive Hoffnung. Ja, und um das zusammenzubringen, bin ich wieder mal bei Tai auch fündig geworden. Da gibt es eins meiner Lieblingsbücher, ist das Buch Der Schlüssel zum Zen. Wir haben es nie gelesen, oder zumindest wo ich dabei war, haben wir es nie gelesen in der Montagssangha, weil wir gesagt haben, ja, das Buch, das ist doch, ja, einmal sind viele theoretische Aspekte da drin und ich glaube, einmal wurde es gelesen in der Sangha und haben abgebrochen, weil wir gesagt haben, um Gottes Willen. Ja, ich mag es trotzdem, das Buch. Und ja, da gibt es unter anderem den Ausdruck geschickte Mittel auf Sanskrit Upaya. Und Thay sagt eben so, geschickte Mittel heißt, ein Zen-Meister muss eben, wenn er mit seinem Schüler spricht, muss er schauen, was ist jetzt gerade in dem Zeitpunkt für diesen Schüler das Richtige und dann dieses Mittel dann einsetzen bei ihm. Und so hat er halt in seinem Buch geschrieben, ich pflanze ein Lächeln, hat er halt geschrieben, Hoffnung ist ein Hindernis und tut euch bloß nicht in die Zukunft verlieren. Aber zu den Menschen, die da in das Dorf wieder oder das Dorf bombardiert worden ist, hat er gesagt, baut's wieder auf. Und dass auch der Krieg vergänglich ist. Also er hat da ganz bewusst diese Mittel eingesetzt und je nachdem mal das eine oder das andere verwendet. Und ich habe hier so eine kleine Grafik gemacht, wo ich euch quasi so an den Weg geben kann, so als, wie soll man sagen, als Leitfaden oder Kochrezept, wenn ihr in der Lage seid, wo die Hoffnung einmal ganz stark wird und ihr euch überlegt, soll ich es fahren lassen, die Hoffnung, oder mich dran halten? Da wären so zwei Kriterien waren da. Oder wären da geeignet. Ja, wenn du merkst, dass der Geist aus dem gegenwärtigen Moment rausgezogen wird und dich eher so in die Passivität reinbringt, dann wäre es vielleicht naheliegend, sich eher am Samurai zu orientieren und in dem Fall die Hoffnung, diese Art von Hoffnung, diese passive Hoffnung dann eher gehen zu lassen. Und dich eher auf das zu konzentrieren, was du konkret machen kannst. Ja, und das andere ist, wenn du aber in dich reinschaust und spürst, da ist ganz viel Verzweiflung, ja, die dich lähmt, dass du in der Früh gar nicht aus dem Bett raus magst, weil alles so schrecklich ist, ja, dann kann durchaus die Hoffnung ja eine Kraftquelle sein für dich. Und du kannst denken an dieses Dorf, das die Menschen wieder aufgebaut haben. Oder an Tai, der seinen Schülern sagt, der Krieg ist vergänglich. Und kannst schauen, das, was du gerade spürst, ob das auch vergänglich ist. Und vielleicht auch gar nicht so konkret. Und da sind wir noch ganz kurz auch bei der geführten Meditation, die wir heute gehört haben. Dankenswerterweise von Thomas. Der die geschrieben hat, die Meditation, der heißt Jonten Fundzak und den habe ich gefunden in der Plum Village App. Der Vortrag ist die Meditation ist auf Englisch im Original. Ich habe es dann übersetzt und gekürzt. Und im Vorwort insbesondere schreibt er, dass er selber er umschreibt es ein bisschen umständlich, sagen wir, aber auf alle Fälle, er sitzt im Rollstuhl, also er ist offenbar gehbehindert. Und ich meine, ich hätte wo gelesen, dass er, also ein Unfall oder Krankheit, dass das war. Also er ist nicht immer schon gehbehindert, sondern es gab ein Ereignis, wo er gehbehindert war. Und ist offenbar auch, er nennt es Geschlechts, er ist in einem geschlechtsdiversen Körper, sagt er. Und dann nehme ich an, dass er auch da diverse ja, Probleme und Schwierigkeiten und Widerstände in seinem Leben schon gehabt hat, weil er einfach anders ist wie andere Menschen. Ja, und er hat diese Meditation geschrieben. Und gerade wie ich dann dieses Vorwort noch gelesen habe, das hat mich dann erst recht beeindruckt. Und daher kommt auch dieser Satz, der da auftaucht, bei jedem Schritt, bei jedem Atemzug und bei jedem Rollen der Räder. Wenn er sich mit seinem Rollstuhl eben fortbewegt, ja, da soll man diese Achtsamkeit üben und kann diese Hoffnung auch verankern. Und ich habe mir da also überlegt, also ich glaube nicht, dass er die Hoffnung haben wird, dass plötzlich ein Wunder geschieht und er kann wieder laufen. Also das glaube ich nicht. Und so auch wie bei mir damals, meine Ehefrau, die ist nicht wieder zurückgekommen. Aber das Entscheidende ist ja das, was der Buddha gesagt hat, in der dritten edlen Wahrheit, dass Glück möglich ist. Und eine in der letzten Online-Sangha hat es auch so schön ausgedrückt, wenn man die Hoffnung offen lässt für das Ergebnis, ist es ganz anders, als wenn man auf ein ganz bestimmtes Ergebnis fixiert ist. Und ich stelle mir vor, vielleicht hat dieser Jonzen auch die Hoffnung einfach, dass er glücklich sein wird, dass er ein sinnvolles Leben führen wird. Egal, ob er im Rollstuhl sitzt oder nicht. Ja, und ich glaube, das war jetzt so das Schlusswort. Dann danke ich euch recht für euer Dasein, für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass euch dieser Vortrag auch was mitgebracht hat für euer Leben.